Heute bei Apropos Viertelfinale.
Wann ist es durch? Jetzt ist es durch! Jetzt ist es durch! Die Schweiz erreicht zum ersten Mal einen EM-Viertelfinal, meine Damen und Herren!
Hey, ist das spannend gewesen. Kurz vor dem Abpfiff vom letzten Gruppenspiel gegen Finnland ist die Schweiz so gut wie ausgeschieden gewesen.
Die Schweiz liegt zurück und hat 10 Minuten Zeit, um hier ein Remis zu erkämpfen. Ein Remis würde reichen für den EM-Viertelfinal. Der Schweiz droht der Gau.
Dann kommt der Ball von rechts in den Strafraum. Geraldine Reutler passt scharf nach innen und dort steht Triola Cemaili.
Zynogorcevic. Jetzt Reutler hat viel Platz. Reutler hat ihn. Cemaili! Mit dem 1:1 für die Schweiz!
Und voilà. Das Spiel ist fertig und die Schweizer Frauennationalmannschaft steht zum ersten Mal überhaupt in einem Viertelfinale von einer EM. Wie ist der Erfolg einzuordnen? Wer in der Vorrunde überzeugt, wer weniger? Und was liegt jetzt noch drin? Das erzählt uns alles der Sportdachter und Gastgeber der dritten Halbzeit, Tilman Pauls, der die ganze Vorrunde von der Schweizerinnen ziemlich eng begleitet hat. Er ist jetzt zu Gast in einer neuen Folge von Apropos im DAG-Podcast vom Tagesanzeiger der Basler und der Berner Zeitung. Ich heiße Philipp Lohse, sagt Tilman.
Hallo Philipp.
Sieben Minuten Nachspielzeit. Sieben Minuten der Hoffnung.
Tilman, nimm uns einmal mit in die 90. Minute vom letzten Schweizer Gruppenspiel in Genf gegen Finnland. Hast du deinen Text schon fertig gehabt?
Ich habe meinen Text noch nicht fertig gehabt, was aber daran liegt, dass wir die Spielberichte im Vorfeld aufgeteilt haben. Ich bin unterwegs mit meinen Kollegen Marcel Rohner und Loris Brasser. Und dann haben wir, bevor das erste Spiel der Schweizerin überhaupt angepfiffen worden ist, die Matchberichte verteilt. Und ich, alter Fuchs, habe mir natürlich das erste Spiel gekrallt, weil da konnte noch überhaupt nichts passieren. Und habe dann gestern also in aller Ruhe neben Loris gesessen, völlig entspannt, weil ich wusste, ich muss erst nachher in der Interviewzone wirklich anfangen zu arbeiten. Und habe dann gesehen, wie Loris neben mir, kurz bevor der Ball drin war, panisch aufgeguckt hat, das Tor gesehen hat und mich dann wirklich mit leeren Augen angeschaut hat und wahrscheinlich seine ganze Berufswahl nochmal überdacht hat in dem Moment.
Hat es geschafft? Hat er etwas Schlaues angebracht?
Er hat es geschafft. Also man muss sich das ja so vorstellen. Es ist, glaube ich, er hat es mir vorhin nochmal gesagt, das Tor ist um 22.52 Uhr gefallen. Unsere Redaktion wäre froh, wenn der Text um 23 Uhr in Zürich wäre. Also er hatte noch komfortable 8 Minuten, um den Text nochmal umzustellen. Und ja, er hat es mit Bravour gemeistert.
Gratulation an Loris an dieser Stelle. Du selber, wo du zugeschaut hast, bevor der Ball rein ist, in der 90. Minute, in der 92. Minute besser gesagt, hast du noch daran geglaubt, dass die Schweiz weiterkommen könnte?
Ganz ehrlich gesagt, habe ich nicht dran geglaubt. Also ich bin, weiß nicht, ob das mein genereller Pessimismus ist, aber bin schon mit einem eher schlechten Gefühl überhaupt nach Genf gefahren.
In Genf auszumachen.
Nein,
Achtung,
nein.
Gibt es Elfmeter?
Nein.
Es gibt Elfmeter für Finnland.
Und dann, als dann der Elfmeter für die Finnen gepfiffen worden ist, als der drin war,
steht die Schweiz vor dem Turnier aus. Kuika gegen Peng! Drin! Kuika trifft für Finnland!
Gedacht, 20 Minuten, noch 25 Minuten, jetzt auf so eine unglückliche Art und Weise das Gegentor zu kriegen. Und es hätte ja auch irgendwie so in die Schweizer Fußballgeschichte gepasst, irgendwie, dass ein Schweizer Team in so einem Moment dann, dass die Nerven nicht ganz reichen, dass es nicht reicht am Ende. Und nein, ich habe in dem Moment ehrlich gesagt nicht dran geglaubt, dass sie noch den Ausgleich schaffen würden.
Dabei muss man sagen, die Schweizerinnen sind besser gewesen bis zum Penalty, oder?
Sie waren in gewisser Hinsicht besser. Andererseits muss man auch sagen, dass Finnland wirklich gut gespielt hat. Die hatten deutlich mehr Ballbesitz. Und die Schweizerinnen haben es besonders in der Anfangsphase, in den ersten 20 Minuten, 25 Minuten verpasst, da ihre Chancen zu nutzen. Und dann war es eigentlich ein Recht. Also für alle Leute, die das neutral gesehen haben, was nicht so viele waren in Genf im Stadion, weil da war man entweder weiß oder rot, aber war das recht, recht unterhaltsam, weil es hin und her gegangen ist.
Wenn du sagst, du hast nicht mehr daran geglaubt, wenn jetzt das im Rückblick nochmal anschaust, warum hat es denn trotzdem geklappt, das Goal? Was denkst du?
Das Tor hat geklappt, weil in dem Schweizer Team irgendwie so eine Sicherheit da, so ein Selbstvertrauen. Das haben auch viele Spielerinnen dann nachher in der Interviewzone gesagt. auch mit dem Rückstand, mit dem Elfmeter und dem Wissen, es ist jetzt gar nicht mehr allzu viel Zeit, bis die Partie hier abgepfiffen wird und das Turnier vielleicht aus ist, hat man immer irgendwie dran geglaubt, hey, da kommt noch mal eine Chance. Wir können das eigentlich. Wir sind in der Lage dazu. Und dann kommt noch dazu, ja, wir haben knapp 30.000 Menschen hier in dem Stadion, die auch noch sehr, sehr begeistert werden, wenn uns jetzt noch ein Tor gelingt. Aber so diese Selbstsicherheit und dieses Gefühl von, hey, das schaffen wir schon noch, alles gut, keine Panik.
Und dann ist Stadion schon ein bisschen explodiert, kann man sagen.
Ja, das bisschen darfst du gerne streichen. Also, das Stadion in Genf hat ja jetzt nicht unbedingt den Ruf, besonders emotional zu sein, was aber auch daran liegt, dass es nie voll ist. Aber wenn es dann voll ist und wenn dann so ein wichtiges Tor in der Nachspielzeit passiert, ja, explodiert ist das richtige Wort dafür.
Zinogorcevic, jetzt, Reuterl hat viel Platz, Reuterl hat ihn.
Sehr schön. Ich würde gerne mit dir nochmal die ganze Vorrunde von der Schweizer Nationalmannschaft anschauen. Angefangen hat es gegen Norwegen. Und man kann sagen, ziemlich stürmisch.
Welti.
Stark!
Wieder Reuterl, frech! Wieder Reuterl, die kann schießen! Ja! Riese!
Ja, auch das passt sehr, sehr gut. Es war wirklich eigentlich so ein ziemlich perfekter Kaltstart in das Turnier. Die Schweizerinnen sind direkt gut gestartet, sehr, sehr aktiv, haben viele Chancen gehabt. Das Publikum war dadurch dann direkt da. Die Gegnerinnen haben auch ein bisschen mitgespielt. Denen ist das alles nicht gelungen zum Auftakt. Und es war eigentlich wirklich so, also wenn man sich einen Turnierstart bei einer Heim-EM malen kann, dann malt man den sich so wie im Auftaktspiel gegen Norwegen.
Einfach minus Niederlage.
Ja, wenn man sie sich malt, dann malt man sich keine Niederlage, stimmt. Aber trotzdem muss man sagen, dass es eigentlich der mehr oder weniger perfekte Auftakt war, weil von Anfang an war klar, Norwegen wird vermutlich der stärkste Gegner in der Gruppe sein. Und trotzdem, ich glaube, dadurch, dass man wirklich das Publikum und auch alle, die am Fernseher zugeschaut haben, wirklich so ab der ersten Minute mitgenommen hat, war das trotzdem ein perfekter Start, weil man so wirklich alle mit auf die Reise genommen hat. Und also wenn man bei so Sachen wie eine Geschichte erzählen, Storytelling ist, dann ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass man mit der Niederlage startet. Trotzdem sind alle gespannt, wie es weitergeht. Also ich bleibe trotzdem bei perfekter Auftakt.
Okay. Wir haben ja vor der EM miteinander geschwätzt über den Zustand der Schweizer Nationalmannschaft. Da bist du nicht so optimistisch gewesen. Nach dieser Niederlage, die du jetzt sagst, ist ein perfekter Auftakt gewesen. Hast du wie deine eigene Wahrnehmung ein bisschen justiert? Hast du das Gefühl gehabt nachher, eigentlich könnte es vielleicht gleich noch gut kommen?
Ja, da zeigt es, was wir alle für Experten und Expertinnen sind. Nein, es ist natürlich die Niederlage und man hat natürlich dann schon im Kopf gehabt, okay, man hat jetzt keine Punkte nach dem ersten Spiel. Man hat diese ganzen Probleme und Reibungsverluste gehabt in der Vorbereitung. Es ist sehr, sehr gut möglich, dass in 4 Tagen das Turnier schon wieder beendet ist für die Schweizerinnen. Und trotzdem hat man gedacht, okay, also die Leistung gegen Norwegen, das hat man so unter Pia Sundhage, also so eine attraktive, spielerisch starke Leistung eigentlich noch gar nicht gesehen. Plötzlich hat man auch gemerkt, dass das System, für das Pia Sundhage ganz lang kritisiert worden ist, das funktioniert plötzlich. Es funktioniert auch umzustellen. Die Spielerinnen wirken sicher. Da hat man dann schon gemerkt, okay, also alles das, was so ein bisschen vorgeworfen worden ist, der Trainerin, aber auch dem Team, das funktioniert plötzlich. Und man hat dann schon gemerkt, dass da mehr Hoffnung ist, ja.
Und das hat man dann exemplarisch im Spiel 2 gesehen gegen Island, wo ja die Pia Sundhage ein paar interessante Änderungen gemacht hat. Und wenn man nachher in der dritten Halbzeit, wo du ja der Host bist, nachher zugelassen hat, muss man sagen, wahrscheinlich hat die Schweiz auch wegen ihr gewonnen, das Spiel.
Ja, also man kann Pia Sundhage im zweiten Spiel und auch generell gar nicht mehr so viele Sachen hinwerfen und sagen, guck da, das war nicht gut. Sie hat sehr, sehr viele richtige Entscheidungen. Auch im zweiten Spiel hat sie 2 personelle Wechsel vorgenommen im Vergleich zum Spiel gegen Norwegen. Hat dann durch ihre Wechsel überzeugt, hat das System umgestellt, ja. Und plötzlich hat all das funktioniert, wo man am Anfang das Gefühl hatte, oh, das geht gar nicht, das können die Schweizerinnen gar nicht.
Das eben schon beim letzten Spiel, und da haben wir angefangen, gegen Finnland. Wenn du jetzt die Leistung von der Schweizerinnen über die ganze Vorrunde anschaust, was haben wir für ein Team gesehen?
Wir haben ein in erster Linie starkes Team gesehen und damit meine ich in erster Linie mental stark. Das, was ich vorhin angesprochen habe, ein Team, was in sich, glaube ich, recht sicher ist und sich seiner Stärken und wahrscheinlich auch seiner Schwächen bewusst ist. Ein Team, das einen definitiven Zusammenhalt hat. Es ist ja vor dem Turnier auch mal darüber diskutiert worden, stimmt's da überhaupt in den Teams? Stimmt's zwischen den Spielerinnen und der Trainerin? Die ehemalige Nationaltrainerin Inka Grings hat ja gesagt, es rumort im Team. Aber wenn man jetzt sieht, vom Aufwärmen bis zum Abpfiff, wie zusammen gefeiert wird, wie sich unterstützt wird, da ist definitiv ein Teamgeist. Und abgesehen davon ist es dann auch einfach so, dass es ein Team ist, was durchaus sehr, sehr viel sportliche, fußballerische Qualitäten hat.
Ich würde jetzt gerne über ein paar Spielerinnen speziell reden. Und zwar angefangen mit der Geraldine Reutler. Die ist dreimal Player of the Match geworden in der Vorrunde. Das ist etwas, was man auch eher selten sieht.
Das sieht man eher selten, aber in ihrem Fall muss man jetzt eigentlich sagen, es gibt fast gar keine andere Wahl. Also wenn man sieht, wie sie jeweils gespielt hat, und auch sie, muss man dazu erwähnen, hat auf unterschiedlichen Positionen gespielt, mal offensiver, mal weiter hinten, mal war sie vorne fürs Tore schießen oder fürs Tore vorbereiten zuständig, dann wieder hinten fürs Abräumen. Und also eine unglaubliche Energie, man hat das Gefühl, die kriegt man eigentlich gar nicht kaputt. Also die hätte auch noch ein 5., 6., 7. Spiel machen können, ist überall und hat völlig zu Recht die 3 Player of the Match Awards mit nach Hause genommen.
Ja, wahnsinnig parat jetzt auf das Turnier, Arne.
Ja, unglaublich. Und also man merkt wirklich, dass da ist das Selbstvertrauen und da ist die Physis, die sie hat. Und sie ist nicht die größte, nicht die muskulärste Spielerin, eher klein gewachsen, aber da ist einfach so viel Energie und irgendwie... Es gibt so kein Aufgeben in ihr und das zeichnet sie sicher aus und davon profitiert das Spiel der Schweizerinnen extrem.
Als nächstes würde ich gerne über die Goalie-Frauen reden. Da ist ganz klar, sie wäre wirklich das Nummer 1 ist, Livia Peng oder Elvira Herzog. Wenn man jetzt die 3 Spiele sieht, ist das eigentlich auch keine Diskussion mehr, oder?
Nein, eigentlich überhaupt keine Diskussion. Es gab den einen Wackler im ersten Spiel gegen Norwegen, als der Ball nach einer Ecke ins Tor ist. Da hat man gedacht, okay, ist sie jetzt vielleicht doch nervös, und man hat ja vollstes Verständnis gehabt dafür. Die Unklarheit vor dem Turnier, die Wechsel, ist es jetzt Peng, ist es Herzog? Aber seitdem ist sie wirklich ein sicherer Rückhalt. Und es ist fast ein bisschen untypisch für eine Torfrau oder auch für einen Torhüter bei den Männern. Die gelten ja immer so ein bisschen als die durchgeknallten Vollfreaks. Aber sie ist ja wirklich so eine ganz ruhige Stille. Aber das überträgt sich, glaube ich, auch ein bisschen auf ihr Spiel. Also auch auf dem Rasen wirkt sie extrem ruhig und abgeklärt jetzt bei der EM.
Gut, der Lattenknaller gegen Island hat sie wahrscheinlich auch nicht gehabt, in der ersten Minute.
Den ersten versuchen sie zu klären, das geht nicht! Der Lattenknaller für Island! Uiuiui, ein erster Abschluss!
Aber der ist ja nicht reingegangen, von dem her.
Auch es waren ja 2 Lüttenschüsse, aber auch eine Qualität, so Distanzschüsse souverän an die Latte zu gucken. Also das können auch nur ganz wenige.
Dann würde ich gerne über die Jungen reden. Und zwar hat es 3 18- oder 19-Jährige, die Leila Wandler, die Mann Böne und Sidney Schertenleib, die extrem toll spielen, oder?
Extrem toll, ja. Also dass sie toll spielen können, das wusste man vor dem Turnier. Das haben alle gezeigt. Am wenigsten wusste man es bei Leila Wanderler, weil die in Lyon im 2. Team ist, auch in der Nationalmannschaft eigentlich noch nie wirklich in Erscheinung getreten ist. Bei Sidney Schertenleib, die ja beim FC Barcelona spielt, und bei Iman Böne, die bis zuletzt bei eBay war, da wusste man, dass es tolle Fußballerinnen sind. Aber man wusste natürlich nicht, wie reagieren die eigentlich drauf in ihrem Alter, mit ihrer Erfahrung, wenn da eben plötzlich 25.000, 30.000, 35.000 Menschen sind und erwarten, dass da jetzt was passiert von ihnen.
Und wie haben sie es denn gemacht mit der Kulisse?
Schertenleib, so, jetzt mal etwas Platz für sie. Reuterler läuft mit. Böne! Oh! Uiuiuiui! Wanderler! Flisch!
Also sie haben es souverän gemacht. Wie sie es hinkriegen, wüsste ich auch gern, weil ich wäre wahrscheinlich in vergleichbaren Situationen, würde einfach ohnmächtig werden vor lauter Druck. Aber es hilft natürlich, dass da einerseits bei Sidney Schertenleib zum Beispiel, die ist es inzwischen, auch wenn sie noch so jung ist, gewohnt. Wenn man beim FC Barcelona spielt, dann ist man Druck gewohnt. Selbst bei eBay oder bei Lyon, also da ist immer eine Erwartungshaltung da. Und dann ist, glaube ich, schon auch so, dass man mit Pia Sonntage, mit der Trainerin, aber so mit dem ganzen Teamgefüge wirklich ein Team hat oder eine Einheit hat, die das auffängt. Also ich glaube, die Spielerin Leila Wanderler hat es nach dem 2. Spiel in Bern gesagt, das Team gibt, glaube ich, jeder einzelnen Spielerin das Gefühl, okay, ich kann hier machen, ich muss mir nicht zu viel Gedanken machen, auch wenn ich mal einen Fehler mache, reißt mir jetzt hier keiner den Kopf ab, sondern ich kann mal probieren.
Über das ganze Team gesehen, wer hat dich am meisten überrascht?
Überrascht hat mich am meisten Geraldine Reuteler. Also wir haben gerade drüber gesprochen, weiß gar nicht, ob das noch als Überraschung durchgeht. Aber dass sie das so konstant über 3 Spiele hinkriegt, hat mich überrascht. Noel Maritz und Viola Caligaris, die beiden Abwehrspielerinnen. Das sind ja in der Regel sind ja Abwehrspieler und Abwehrspielerinnen so ein bisschen die Buhmänner. Wenn es gut läuft, fallen sie nicht auf. Wenn es schlecht läuft, hauen alle drauf. Aber die waren wirklich derart überzeugend in der Gruppenphase. Die haben mich definitiv überrascht. Und dann ist auch Smila Valotto, die spielt im Zentrum, in der Mitte. Sie spielt so ein bisschen neben Geraldine Reuteler und neben der Captain, neben Lia Velti. Da ist es auch leicht unterzugehen. Aber sie schafft es irgendwie doch. Sie macht so die kleinen Sachen, die man so ein bisschen weniger sieht. Aber auch da, finde ich, die macht es extrem beständig und in allen 3 Spielen. Und auch eine große Überraschung, finde ich.
Hat es da Spielerinnen gegeben, die bis jetzt noch nicht so überzeugt haben?
Ja, es ist ein bisschen gemein, weil es hat wirklich das Team hat überzeugt. Julia Stierli ist die 3. Innenverteidigerin hinten, ist sicher bisher ein bisschen der Schwachpunkt in der Abwehrkette. Also, aber da sind wir jetzt dann auf einem ganz, 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 ganz hohen Niveau, wenn wir über Sydney Schertenleib reden. Und es liegt natürlich daran, dass die Erwartungen an sie trotz ihrem jungen Alter so brutal hoch sind. Sie kann eigentlich die Erwartungen nie erreichen, aber das ist dann, selbst wenn sie gut spielt, selbst wenn sie okay spielt, heißt es bei ihr automatisch, da hätte jetzt aber schon noch ein bisschen mehr kommen können. Also es ist keine Enttäuschung, aber es ist so, man erwartet einfach von ihr noch viel mehr als von allen anderen. Und eben, ich glaube, es liegt einfach daran, dass sie gar nicht dahin kommen kann.
Das war die Vorrunde, jetzt geht es weiter. Am nächsten Freitag spielt die Schweiz in Bern ihre Viertelfinale gegen Spanien. Und da muss man jetzt schon ein bisschen ehrlich sein, das wird wahrscheinlich schon ziemlich hart.
Vielleicht ist das auch wieder der Pessimismus in mir, aber ich sage, es wird unmöglich.
Warum?
Wenn man gesehen hat, wie die Spanierinnen bisher aufgetreten sind, die ersten Spiele in der Gruppenphase, viele Tore geschossen, spielerisch überlegen. Man hat wirklich das Gefühl, für das Team geht es eigentlich nur noch darum, wie das Finale ausgeht. Es gibt noch ein paar andere Teams, die auch überzeugt haben, aber man hat das Gefühl, Spanien schwebt dann doch nochmal über allen anderen Nationen.
Wenn wir jetzt im Konjunktiv schwätzen, wenn jetzt die Schweiz würde ausscheiden nächsten Freitag, kann man denn trotzdem mit dem Turnier zufrieden sein, Tillmann?
Ja, man kann, egal was jetzt im Viertelfinale passiert, zufrieden sein mit dem Turnier. Wir haben es gesagt am Anfang, es ist noch nie da gewesen, dass die Schweiz diese Stufe von dem Turnier erreicht. Im Vorfeld hätte kaum jemand damit gerechnet, dass man sich durchsetzen kann in der Gruppe. Jetzt trifft man auf einen stärker einzuschätzenden Gegner. Und was ja auch noch dazu kommt, abgesehen jetzt von der sportlichen Seite, ist ja, dass eigentlich die ganze Euphorie, die Freude, alles, was in den Stadien und um die Stadien herum passiert, kann man eigentlich nur als Erfolg bezeichnen. Also es ist eigentlich fast nicht möglich, da irgendwie noch den Erfolg wegzuspielen. Logisch, wenn es jetzt wirklich eine Packung geben sollte, wenn man wirklich deutlich verliert, dann wäre das im ersten Moment ein Dämpfer. Und ich glaube trotzdem, auch dann wird man mit ein bisschen Abstand irgendwann sagen, hey, das war alles in allem eine sehr erfolgreiche EM.
Wenn wir jetzt zum Schluss den Blick noch ein bisschen öffnen, wer von den anderen Mannschaften hast du besonders stark gefunden bis jetzt?
Spanien habe ich schon erwähnt, die sicher in den ersten Gruppenspielen einen Ticken über den restlichen Nationen. Auch England, die ich gesehen habe, hat mich überzeugt, jetzt im zweiten Spiel gegen die Niederlande. Und Frankreich ist dann so die 3. Nation, die sicher überzeugt haben. Aber dann gibt es noch Schweden, die waren sehr, sehr solide in erster Linie. Bei den Deutschen weiß man da nie so ganz, ob da noch was kommt, ob da vielleicht nichts mehr kommt. Aber also Spanien, Frankreich, England sind so die 3.
Wer ist jetzt Kandidatin für Spielerin vom Turnier?
Ja, das ist auch wieder, als wir das letzte Mal gesprochen hatte ich das Gefühl, ich habe schon bei den Spielerinnen, auf die man achten muss, so eine 0815 Standard Langweiler Antwort gegeben. Aber auch jetzt sind es wieder die Spanierinnen. Da sind noch nicht mal alle guten Spielerinnen wirklich dabei, haben gespielt. Die kann man noch ein bisschen schonen, bis dann wirklich eng wird. Aber Puteas, Esther González, die haben schon früh getroffen, das Spiel dominiert. Also das sind so die auffälligsten.
Jetzt blöd gefragt, wie weit ist denn Geraldine Reuteler von den beiden entfernt?
ist es schwer zu vergleichen, also mit den Starspielerinnen, mit den Geraldine Reuteler lässt sich auch an Toren messen, aber längst nicht nur. Aber ich bin davon überzeugt, also es ist sicher nochmal ein Qualitätsunterschied, aber ich habe jetzt das Gefühl, wenn jetzt zum Beispiel Geraldine Reuteler bei einem Barcelona oder in einem Top-Club in Europa spielen würde, das wäre nicht so, als würde die da auf den Trainingsplatz kommen und mit großen Augen staunen und fragen, was macht ihr hier für eine Sportart? Also die wird da schon auch gut zurechtkommen und habe auch das Gefühl, dass die dann auch nochmal, obwohl sie schon gute Leistung zeigt, auch nochmal einen kleinen Schritt oder vielleicht sogar einen größeren Schritt nach vorne machen könnte.
Als wir das letzte Mal geschwätzt haben, Hilman, habe ich dich gefragt, wer die EM gönnt. Du hast die Deutsche genannt, einfach deine zweite Heimat. Bleibst du bei der Prognose?
Ja, also für alle die dritte Halbzeit hören, unser Markenzeichen ist ja wirklich, dass wir Prognosen Jahre im Voraus stellen und also die viel falscher geht gar nicht. Deswegen bleibe ich natürlich dabei, dass Deutschland die EM gewinnen wird. Ich habe sie aber im Stadion gesehen gegen Dänemark und auch davor im Fernsehen und muss sagen, das ist ein verdammt weiter Weg. Ich traue es Ihnen nicht wirklich zu, aber ich bleibe dabei.
Du bist im Stadion gewesen, als Besucher, als Journalist. Du hast die diversen Fanzonen schon gesehen in der Schweiz. Wie macht sich die Schweiz als Gastgeberin bis jetzt?
Ich muss dazu sagen, dass ich mich von sämtlichen Fanzonen so weit wie möglich entfernt gehalten habe bisher. Es liegt an mir, ich bin einfach kein Fanzonentyp. Wenn, dann lieber irgendwo an der Bar am Fernseher oder so. Oder bei mir zu Hause am Fernseher, aber Fanzone nicht. Aber sonst muss man sagen, was man gesehen hat auf Bildern, auf Videos und was ich in den Stadien und rund um die Stadien erlebt habe, macht sich die Schweiz extrem gut als Gastgeberin. Wenn man die Fanwalk sieht, wenn man die Stimmung sieht der Menschen. Und ja, klar, es gibt dann immer die üblichen Diskussionen. Man steht zu lange am Bierstand oder am Wasserstand. Mal fährt ein Zug nicht oder der Zug ist zu voll. Aber auch da, nach ein paar kleinen Macken in den ersten Spielen, habe ich das Gefühl, hat die Schweiz, die Organisatoren und sicher auch die UEFA haben gut darauf reagiert, haben an den richtigen Stellschrauben gedreht, dass wirklich eigentlich das Hinkommen, das Wegkommen und das Erlebnis im Stadion wirklich, wirklich sehr, sehr gut ist.
Über das Maskottchen, das in der Halbzeit aufs Spielfeld kommt, hast du 6-9 gesagt, weil das schon auch recht zweifelhaft.
Aber ich habe das Gefühl, ist es nicht auch so, dass bei großen Turnieren gehört einfach ein zweifelhaftes Maskottchen dazu? Irgendein Tier ohne Hosen, das in die Menschen winkt. Also ist eigentlich Standard, finde ich.
Sehr schön. Tilman, was braucht es noch, dass wir jetzt unser eigenes kleines Sommermärchen erleben in der Schweiz?
Ja, ein Sieg im Viertelfinale, ein Sieg im Halbfinale und ein Sieg im Finale.
Also dann schauen wir mal.
Schauen wir mal, was noch passiert, ja?
Ja. Bis dahin, danke vielmals, Tilman.
Danke dir, Philipp.
Das war es. Unsere Folge zur erfolgreichen Vorrunde von der Schweizerin an der Fußball-EM. Ich habe geschwätzt mit Tilman Pauls. Er ist Gastgeber für die dritte Halbzeit. Sie machen auch jeweils eine Spezialausgabe nach dem Schweizer Match. Und Sportredakteur bei Tamedia. Ich heiße Philipp Loser. Diese Folge von Apropos hat Noah Fendt produziert. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.